Wir stehen 2. Könige 5. Wir besprechen das Leben des Propheten Elisa. Und ehe ich anfange, muss ich hier 2 Vorbemerkungen machen. Verstehen Sie mich alle gut? Die erste ist, ich habe eben meiner Sekretärin einen Brief diktiert an einen Rabbiner im Staat Israel. Dem schrieb ich, ich habe jetzt gleich eine Bibelstunde, wo wir über das Buch sprechen, das Sie auch lesen. Ich habe nämlich von ihm einen Brief bekommen, den muss ich erstmal vorlesen. Der hat mich erschüttert. Kyriat Matosdorf in Israel. Die Gesellschaft, sehr geehrter Pfarrer Busch, ich weiß nicht, wie er an mich kommt. Die Gesellschaft Kyriat Matosdorf Mattersburg. Matosdorf Mattersburg, das kenne ich, das waren Gemeinden im Burgenland, das waren Teil Österreichs. Ich glaube, es gehört heute zu Ungarn, nicht? Oder geht es noch zu Österreich, ich weiß gar nicht genau. In Jerusalem wendet sich an Sie mit der Bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Gesellschaft Kyriat Mattersdorf Mattersburg im Burgenland in Jerusalem baut für die Überlebenden ihrer 7 jüdischen Gemeinden, die durch das Naziregime vernichtet wurden, ein großes Wohnviertel im Westen der Stadt Jerusalem. In diesem Wohnviertel bauen wir ein Kinderheim, ein Waisenhaus, ein Erholungsheim, ein Altersheim und Werkstätten, in denen Jugendliche ausgebildet werden. Groß ist die Not bei den Überlebenden unserer altehrwürdigen Gemeinden, die jahrhundertelang in Mitteleuropa der Mittelpunkt des geistig-religiösen jüdischen Lebens waren. Unser Ziel ist, den wenigen Überlebenden der unglückseligen Zeit ein Wohnheim und eine Existenzbasis in Israel zu verschaffen. Die vielen, vielen elternlosen Kinder, deren Eltern umgebracht wurden, müssen wir in Waisenhäusern unterbringen. Wir müssen die Jugendlichen beruflich ausbilden, den alten Menschen ein Altersheim schaffen. Wir sind so in Not, dass wir die Hilfe aller gütigen Menschen brauchen. Das deutsche Volk hat sich redlich bemüht, die Schuld abzutragen, die durch ein unmenschliches System hervorgerufen wurde. Es wird uns auch seine Unterstützung jetzt nicht versagen. Helfen Sie bitte durch eine großzügige Spende, die altehrwürdigen jüdischen Gemeinden Mattersdorf, Mattersburg in Jerusalem wieder aufzurichten. Wir hoffen, unser Appell findet ein Echo von Verständigung in Ihrem Herzen, Rabbiner Salomon Katz. Ich habe ihm geschrieben, lieber Rabbiner, wir werden heute Abend eine Bibelstunde halten. Und da sprechen wir über dasselbe Buch, das Sie lesen. Dies verbindet und dies verpflichtet uns dann auch. Verstehen Sie? Das verdanken wir Israel, dieses Buch, ja? Dieses Buch. Und das verpflichtet uns meiner Meinung nach, dass wir hier mal was Besonderes tun. Wollen wir heute Abend mal richtig ein Opfer geben für diese Sache? Wie wäre das? Nicht? Sind Sie einverstanden? Ich habe ihm geschrieben, ich glaube, das wird eine schöne Sache werden. Da steht, wohin das überweisen wird. Und den Brief erbitte ich zurück, nicht? Und die zweite Vorbemerkung, die geht nun einen Schritt weiter. Bitte schlagen Sie mal eben auf Apostelgeschichte 28, Vers 23. Sehen Sie, ich bin neulich mal wieder angesprochen worden darauf, Pastor Buschwurm, hast du eigentlich in diesen Bibelstunden dich immer wieder aufs Alte Testament gestürzt? Wir wollen doch von Jesus reden. Wir sind doch Christen des Neuen Testaments. Und da kann vielleicht bewegt hier Leute die Frage, warum sprichst du von Elisa und nicht von Jesus? Warum sprichst du vom Alten Testament, wo wir doch im Neuen Bunde leben und von Golgatha her gerufen sind? Und da ist mir die Stelle Apostel 28, Vers 23 so wichtig. Da wird erzählt, wie Paulus nach Rom kommt. Und da sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge, welchen er auslegt und bezeugt das Reich Gottes. Und er predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz Moses und aus den Propheten. Vom frühen Morgen bis an den Abend, so lange können wir es nicht ausdehnen. Aber ist es nicht sehr wichtig, dass wir mal hier ganz deutlich gesagt bekommen, was ich immer sage, diese ersten Christen hatten eine Bibel vor sich, aber diese Bibel war das Alte Testament, neu war noch nicht geschrieben. Und Paulus hat aus dieser Bibel gepredigt, von Jesus steht hier, nicht? Er predigt ihnen von Jesus aus den Propheten. Und nachdem wir das Dritte Reich hinter uns haben, wo sich herausstellt, dass die Christen das Alte Testament einfach preisgaben, wie die Nazis schrien, das ist ein Judenbuch. Und viele Christen darauf reinfielen, sagen, das ist ein Judenbuch. Und gar nicht begriffen, dass es ein Gottes Wort ist, das von Jesus predigt, ist es mir wichtig geworden, ihnen einen Weg ins Alte Testament zu zeigen, es zu machen wie Paulus, der konnte das natürlich besser, ich bin kein Apostel, nicht? Aber wir gehen immerhin, wir predigen Spuren der Apostel, wenn wir es richtig machen. Ich möchte Ihnen Jesus predigen aus den Propheten. Also wer die Frage hat, der stelle sie beiseite. Diese Stelle rechtfertigt uns, nicht wahr? So, und nun lesen wir 2. Könige 5. Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn, vor dem König von Syrien, und hochgehalten, denn durch ihn gab der Herr Heil in Syrien. Und er war ein gewaltiger Mann und aussätzig. Die Kriegsleute aber in Syrien waren herausgefallen, hatten Ausfall gemacht und hatten eine junge Dirne. Ach, das Wort Dirne hat bei uns einen sehr zweideutigen Sinn, oder vielmehr eindeutigen als für Prostituierte, nicht wahr? Sie müssen hier lesen, hat ein junges Mädchen, ein junges, sie war keine Dirne, nicht? Hat ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst des Weibes Naemans. Die sprach zu ihrer Frau, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten Samaria, der würde ihn von seinem Aussatz losmachen. Da ging er hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Syrien sprach, so zieh hin, ich will dem König Israels einen Brief schreiben. Also dazwischen, die Bibel erzählt sehr knapp, verstehen Sie, die Frau sagt dem Mann an, und da geht er zu seinem King und bittet um Urlaub, nicht? Das steht dazwischen. So selbstverständliche Sachen erzählt die Bibel gar nicht lange. Und der König von Syrien sprach, genehmigt, so zieh hin, ich will dem König Israels einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König Israels. Der lautete also, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, dass du ihn von seinem Aussatz losmachest. Da der König Israels den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt. Also, das kann man ohne Gott zu sein töten. Das kann der Mensch immer ohne Gott zu sein. Aber lebendig machen, da liegt das Problem, nicht wahr? Da liegt das Problem, das kann nur Gott. Dass er zu mir schickt, dass ich den Mann von seinem Aussatz losmache. Merkt und seht, wie er Ursache sucht wieder mich. Kriegsursache. Na, wie die Geschichte weitergeht, das müssen wir nächsten Dienstag besprechen. Heute komme ich nur so weit. Da kommt zuerst mal ein bedeutungsvoller, geistlich bedeutungsvoller, reicher, armer Mann vor. Das ist viel auf einmal, nicht? Reicher, armer Mann. Sehen Sie, auf einmal bricht die Geschichte von Elisa ab. Die Naeman-Geschichte schwenkt nachher auf Elisa wieder ein. Aber wir werden auf einmal ins Heidenland geführt. Zu einem großen heidnischen Heerführer. Wir ahnen schon, dass der also mit dem Reiche Gottes, mit dem Bundesvolk des alten Bundes nun in Berührung kommt, mit dem Worte Gottes. Und das ist eine wichtige Sache. Nicht wahr? Im alten Bund war Israel das berufene Volk. Mit ihm hatte Gott einen Bund gemacht. Und den hat Paulus ja noch so respektiert, dass er zuerst seine Predigt immer zuerst an Leute in Israel, so haben wir in Philippi jetzt gehört, richtete. Aber schon im alten Bund haben wir immer wieder Verheißungen. Es werden die Heiden herzukommen zum Berge Zion. Viele werden ihr zueilen von den Inseln. Inseln ist mir das Bild in der Bibel für das ganz Ferne, wo wir Malachai sagen würden, nicht wahr? Es werden viele ihr zueilen von den Inseln. Der Prophet Jesaja steckt voll von so Verheißungen, dass Gott aus den Heiden Menschen herzuführen wird. Das hat Israel nie ganz ernst genommen. Es hat immer nur so verstanden, das werden eben Leute sein, die am Rande mithängen. Dass Gottes Reich einmal gebaut wird unter germanischen Heiden, nicht? Das hat Israel nicht begreifen können. Das hat ja Paulus ihnen erst beibringen müssen unter vielen Nöten. Und da fängt Gott schon an und führt so einer Ehemann, so einen Heiden herbei. Was hier fangen die Verheißungen Gottes an, wieder in Erfüllung zu gehen. Es hat mich so gefreut, wie unser Freund Röser eben sprach. Das war, ich höre so gern Ihnen zu. Ich sollte hier sitzen, Sie sollten Bibelstunden halten. Wie er sagte, wir sollten real mit den Verheißungen des Herrn reden. Wo zwei, drei versammelt sind, mitten unter euch. Ja, wirklich mit rechnen. Nicht? Das ist so ein Fakt. Doch Herr sagt, es werden von Enden der Erde, vom Heiden, die Verlorensten, Verfluchten werden herbeikommen zum Reiche Gottes. Und hier fängt seine Verheißung an, Erfüllung zu gehen. Gottfried Keller sagte ja mal, nicht wahr, wenn einer nicht an die Bibel glaubt, ist er wie ich dumm, denn drei Viertel der Verheißungen der Bibel sind schon in Erfüllung gegangen. Das ist so ein davon, nicht wahr? Dieser Naemann, ich nehme das voraus, dass er als er zukommt, ist ein Gegenstück im Neuen Testament, nun, wozu? Zum Kämmerer aus dem Mohrenland, ganz recht. Zum Kämmerer aus dem Mohrenland, so ein einzelner Mann, der von fern aus dem Heidenland ankommt und den Heiland findet. Nun sehen wir diesen Feldhauptmann uns mal näher an. Der war so, wie man gern sein möchte. Nicht? Man ist ja mit sich nie ganz zufrieden. Wer Inspektor ist, möchte gern Oberinspektor sein. Und wer Oberinspektor ist, möchte gern Oberhauptinspektor sein, nicht wahr? Und wer Direktor ist, möchte gern Generaldirektor werden, nicht wahr? Und wer Pastor ist, der möchte auch gern Superintendent sein. Und es möchte doch jeder ein bisschen, wer ist denn mit sich zufrieden und mit seinen Erfolgen ist man nicht zufrieden? Dieser Mann ist so, wie wir gern wären. Da ist eine Menge gesagt. Er war hochgehalten bei seinem König. Komisch, mir ist das nie gelungen, bei den Fürsten meines Landes hochgehalten zu sein. Ich bin immer so ein bisschen sowohl kirchlich als politisch daneben gelegen, nicht wahr? Das ist eine schöne Sache, dass sein der König in Syrien, das steht hier so schön, nicht wahr? Er war hochgehalten vom König von Syrien und er war vor seinem König ein trefflicher Mann, wenn der König von Syrien auf den ehe man zu sprechen kam, hat sein Angesicht aufgeleuchtet. Das ist noch ein Kerl. Von der Sorte noch tausend Syrien mehr gerettet. So, nicht? Dann hat er eine hohe Position gehabt. Er war nicht ein armer kleiner Feldwebel oder kleiner Leutnant, sondern er war der oberste Feldherr der syrischen Armee. Und die Syrier waren damals ein sehr kriegstüchtiges Volk. Er hat es also im Leben rein äußerlich zu was gebracht. Dann war er erfolgreich. Ich kenne viele Leute, die haben großen Posten, aber wenn man nachsieht, was eigentlich erreichen, dann denkt man an das Wort Friedrich des Großen, man ahnt nicht, mit wie viel Dummheit die Welt regiert wird, nicht wahr? Dieser Mann, hier heißt es, Gott gab Heil durch ihn in Syrien. Da ist noch nicht geistliches Heil gemeint, sondern er hatte Siege. Er war ein erfolgreicher Mann, nicht? Er konnte Memoiren schreiben, meine Siege. Nicht mein Kampf, sondern meine Siege, konnte der Mann Memoiren schreiben. Und dann steht hier einfach so ein Wort noch, er war gewaltiger Mann. Was ist das denn noch gemeint? Er hatte hohe Position, er war erfolgreich, er war beim König in Ansehen und ein gewaltiger Mann. Ich weiß nicht recht, worauf sich das nun bezieht. Ich glaube, wir verstehen es am besten, wenn wir einfach übersetzen, er war ein Kerl. Nicht? Es gibt Männer, die sind Hampelmänner, nicht? Die sind keine Männer, sondern Ampel. Es gibt's nicht. Mehr als man denkt. Immer einer mehr als man denkt. Der war ein Mann. Ein großartiger Mann. Der einem imponieren konnte. Der eigene Ideen hatte. Der Wenn er auftrat, war das Zimmer voll so, nicht? Gibt so Typen. Das ist im Mittelpunkt, ja. So ein Kerl war das. Nicht kurz, er war ein Bursche, wie man gern sein möchte. Alle anwesenden Männer genieren sich jetzt ein bisschen und denken, wie weit sind wir davon entfernt, so eine Type zu sein. Und dann steht das nur wie beiläufig. Und er war aussätzig. Und auf einmal ist das wie ausradiert. Alles, bisher. Sonst wurden die Aussätzigen in die Wüste gejagt, weil das ansteckend ist. Können Sie sich das mühselige Leben vorstellen? Wie alle nur auf Distanz mit ihm verkehrten. Man hat ihn nicht entlassen, weil er nötig war in Syrien. Man brauchte ihn. Hat ihn gefreut. Aber aussetzen. Er wurde nicht hinausgejagt. Aber wie war das für ein Leben, wie er in seiner Wohnung wahrscheinlich isoliert lebte, um die Familie nicht anzustecken. Ne? Seine Frau nicht die Hand geben konnte. Wie jeder Offizier 5 Schritte vor ihm Halt machte. Wie, wenn einer reinkam, er das Entsetzen merkte im Gesicht der Menschen, wenn sie ihn sahen, die Spuren des Aussatzes. Entsetzen. Es packt mich so, weil ich im Laufe eines langen Lebens gelernt habe, dass jeder so irgendwo seinen Aussatz hat. Ne? Seine Stelle, wo er eigentlich nicht mit fertig werden kann. Ich erzähle so gern die Geschichte, wie ich meinen Freund, den Baron von Reden, zum ersten Mal auf seinem schönen Schloss Wendlinghausen besuchte. Die alten Tierstegensruhleute kennen ihn noch. Ein gläubiger, lieber Bruder. Und der in blauen Büchern ist ein Wasserschloss abgebildet. So schön ist das. Nicht ein herrliches Barockschloss. Dann gingen wir mal durch den Park und hinaus auf die Felder. Da sagt er, sieh mal, was du jetzt siehst. Alle Wälder und Felder ringsum, die gehören mir. Das lacht das Lipperland da im Sonnenglanz. Sag ich, Mann, wenn ich nicht Wilhelm Buschen essen wäre, dann wollte ich Baron Reden in Farnbeck sein. Ich bin also gern da, wo ich bin. Und dann sagt er so, das sagst du so schnell. Und dann komm doch mal mit. Und dann führt er mich ein paar Schritte auf einen kleinen Hügel, da ist der Gutsfriedhof. Da war ein neues Grab. Und da sagt er, siehst du, da liegt mein 19-jähriger Sohn. Der war Student in Münster. Und da ist er am Karneval, der Junge nach Köln gefahren hat, Karneval gefeiert. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber am Schluss hat er sich eine Kugel in den Kopf gejagt und hat sie erschossen. Beneidest du mich jetzt auch noch? Und da war es auf einmal, als wenn der ganze Sonnenglanz weggewischt wäre. Und auf einmal sah ich den Aussatz, wissen Sie? Den Aussatz. Ich glaube, dass jeder Mensch so erfahren muss, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Bitte beneiden Sie niemand. Beneiden Sie niemand. Sie wissen nicht, wo der andere seinen Aussatz hat. Seien wir dankbar für das, was Gott uns gibt, nicht? Suchen wir mit unserer bösen Stelle fertig zu werden, aber beneiden wir niemand. Aber schon die alten Ausleger im Talmud, die Juden, also der Rabbiner, von dem ich eben sprach, da, nicht? Die sagen, diese Stelle hat auch einen geistlichen Sinn. Die ernsten biblischen Schriftausleger im Judentum, die sprachen davon, was die heutigen Theologen mit Energie ablehnen, von einem doppelten Schriftsinn. Dass einerseits die Geschichte so ist, wie sie da steht. Und dass dahinter noch eine geheime Bedeutung steht, die unter dem geistlichen Sinn sich öffnet. Ich glaube an diesen doppelten Schriftsinn, dass der Aussatz immer ein Zeichen ist für Sünde. Vor Gott sind wir schuldig. Vor Gott sind wir schuldig. Und nicht nur schuldig geworden, sondern verkauft an die Sünde. Dass wir, so sagt Paulus, dass wir das, was wir nicht wollen, tun. Und was wir tun wollen, nicht tun. Nee? So geht's doch dauernd. Und das ist Aufsatz. Ich bekam heute einen sehr frechen Brief von einer Frau oder einem Mädchen, ich weiß nicht. ist immer so dumm, wenn so einer schreibt, Luise Meyer, nicht? Weil da weiß ich nicht, dass Frau Luise Meyer, wenn ich nachher antworten soll, oder Frau Luise Meyer, nicht? Aber ich habe immer Frau, da freut es dann auch. Und da schreibt sie, ich war in Hannover bei ihrer Evangelisation, ich habe einen Messestand zu bewachen gehabt von unserer Firma und bin dann da hingegangen. Und da war das Thema an dem Abend, wir haben gestellt worden, wie bringen wir unser Leben, wie bewältigen wir unser Leben, wenn Sünde und Schuld uns ständig begleiten. Und da hatte ich gesagt, die begleiten uns tatsächlich ständig. Denn Sünde ist eine Wirklichkeit, Schuld ist eine Wirklichkeit, die liegt unsichtbar auf uns. Darum kann der Mensch nicht fröhlich sein. Sie können nicht fröhlich sein, sagt. Sie können sich nachts durch besaufen im Nachtlokal, aber sie können nicht fröhlich sein, weil Schuld in ihrem Leben ist. Dann habe ich davon gesprochen, dass Jesus vergibt. Nun schrieb diese Frau, Sie sind ja wahnsinnig, wie Sie gepredigt haben. Predigen Sie Herrn Jesus, dann kriegen die Menschen Freude am Christentum. Aber kein Mensch hat ein Sündengefühl. Kein Mensch hat ein schlechtes Gewissen. Wie können Sie von Vergebung der Sünden sprechen? Meine Sekretärin ist verreist und ich hatte ein Mädel gebeten, soll mir mal heute aushelfen. Und wie ich darauf antworte, fing die laut an zu lachen und sagte, lassen Sie mich der antworten. Denn sie war zu mir gekommen eines Tages und sagte, ich halte es ganz fern. Ich halte es nicht mehr aus in meiner Sünde. Dann habe ich gesagt, bekennen Sie. Und dann habe ich ihr zugesprochen, im Namen Jesu verkündigt Vergebung der Sünden. Jetzt bin ich gestorben. Von da bekam ihr Leben eine völlig neue Richtung. Sagt sie, diese Frau ahnt ja nicht, wie viele Menschen rumlaufen, im Grunde, bewusst oder unbewusst, unter dem Druck ihrer Schuld. Ihres Aussatzes, ihrer Unreinigkeit. Ach, was ist das schön, einen Heiland zu haben, von dem man wirklich weiß, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Nun, wir müssen zum Naemann zurück. Er war also aussätzig. Es war ein mühseliges Leben, das er führte. Er war ein armer Mann. Er war ein reicher Mann. Er war ein armer Mann. Nicht? Er war ein armer Reicher, ein reicher armer Mann. Aber mir so wichtig, weil er der Erste ist, der aus dem Heidenland hier kommt. Der Kämmerer aus dem Mohrenland. Nun zweitens, begegnet uns in dem Hause des Naemann, wo es viele Sklaven und Sklavinnen gab, nach der Sitte der Zeit, eine treue Bekennerin. Zweitens, eine treue Bekennerin. Das passt so zu Ihrer Einleitungsrede, das ist doch wahr, nicht? Eine treue Bekennerin. Da wird von einem Mädel erzählt, also stoßen hier im Ausdruck Dirne, ich hoffe, dass in der neuen Bibelübersetzung das Wort Mädchen dahin kommt, nicht? Die Worte ändern ihre Bedeutung merkwürdigerweise. Was hat dieses Mädel für einen schweren Weg hinter sich? Da heißt, die Syrer waren eines Tages herausgefallen aus ihren Grenzen, nicht? Und hatten einfach einen Kriegszug gegen Israel gemacht und Beute gemacht und zur Beute gehörten auch Menschen. Und so war dieses Mädchen mitgeschleppt worden. Die modernen Kriege sind ja neuerdings wieder so, dass man Menschen verschleppt, ne? Als Zwangsarbeiter. Komisch, wie wir wieder wirklich in barbarische Zeit alle zurückgefallen sind. Trotz Hager Schiedsgericht und Rotem Kreuz und alles, nicht? Das Mädchen war also als Fremdarbeiterin verschleppt worden und war dann dem Naemann als Beute zugesprochen worden. Sie lebte als Sklavin da. Sie wusste sicher nichts von ihren Eltern mehr. Die waren ins Heidenland verpflanzt. Weggerissen von zu Hause. Wenn die eine Deutsche gewesen wäre, dann hätte sie jetzt gesagt, was hätte sie gesagt? Ich habe so viel durchgemacht, ich kann nichts mehr glauben. Das habe ich so oft gehört, dass mir schwach wird. Ich habe so viel durchgemacht, ich glaube nichts mehr. Nicht? Vergeht fast kein Tag, wenn mir nicht ein Mann das versichert. Ich habe so viel durchgemacht, kann glauben nichts mehr. Dieses Mädchen hat so viel durchgemacht und klammert sich an ihren Heiland. Sie hat keine große Erkenntnis. Sie hat, weiß nur, der Prophet, der hat vom lebendigen Gott gezeugt. Und wo der Herr ist, da ist Vollmacht und Kraft und Heilung. Und so hält sie an diesem Herrn fest. Das ist was Wundervolles. Sie erinnert an eine andere Gestalt, die ganz ähnlich ist im Alten Testament. Na, kommen Sie auch drauf, wenn ich jetzt meine? Josef, der genauso aus dem Elternhaus gerissen wird, nichts mehr weiß von zu Hause und als Sklave in einem reichen Haus landet. Genau dieselbe Situation bei Herr Potiphar in Ägypten. Und dort einen Bund mit dem Herrn macht, am Herrn zu bleiben. Das ist was Erschütterndes. Sehen Sie, manchmal packt mich die Angst, was wird aus den vielen jungen Menschen zum Glauben gekommen sind, wenn sie Studenten werden oder Soldaten und sind allein, ganz allein unter gottlosen Leuten. Da verlieren sie den Glauben, wenn ich sie nicht mehr betütteln kann. Und da ist mir so eine Stelle so lieb, dass der Heilige Geist mächtig ist. Auch Menschen, die auf ganz einsamen Posten stehen, stark zu machen. Nicht? Stark zu machen. Das gibt es. Und so stark, dass am Ende das ganze Haus nach Ehemann dem Herrn angehört. Diese kleine Sklavin, sagen Sie, ist 3000 Jahre her. Doch Herr hat sie nicht geändert, höchstens wir, nicht? Doch Herr hat sie nicht geändert. Und er kann heute noch Menschen, auch wenn sie auf ganz einsamen Posten sind, stark machen, dass von ihnen Ströme des Segens ausgehen. Da hat mich also in Vorbereitung dieser Sache Ihr Wort so gefreut, dass da einer, so ein Geschäftsmann, das nicht lassen kann, dann eben das mal hinzulegen, in der Hoffnung, es geschieht was. Nicht, es geschieht was. Das ist herrlich, nicht? Sie hielt am Glauben fest. Aber meine Freunde, nun muss ich was sehr Wichtiges sagen. Ich hätte mir denken können, dass er sagt, ich will meinem Herrn und Heiland treu bleiben, aber diese verfluchten Syrer, die kann ich nur hassen. Die einfach in mein Land einfielen und mich geraubt haben. Nicht? Die kann ich nur hassen. Das muss doch jedem so gehen. Wenn sie wusste, der Prophet könnte den Nahemann vom Aussatz heilen, dann wäre eigentlich eine natürliche Reaktion auch bei einem christlichen Mädchen, das so denkt. Unser Herr könnte Wunder tun, aber du verfluchter Heide, der du bloß die Menschen schindest, dir geschieht's recht, dass du aussätzig bist, bleib in deinem Aussatz. Verstehen Sie? Dass sie das nicht tut, sondern sagt, ach, dass mein Herr wäre beim Propheten Samaria. Das spricht, dass sie leidet mit dem Nahemann. Dass es dem Jammer des Nahemann auf ihr kleines Herz genommen hat. Und so gern möchte, dass ihm geholfen würde. Jetzt muss ich ein Sätzchen sagen, das im Neuen Testament steht. Vom Glauben, der in der Liebe tätig ist. Sehen Sie, Jakobus Brief, der spricht so ernst davon, dass es einen toten Glauben gibt. Ein Glauben, der wie ein Klotz im Herzen liegt, wovon kein Mensch was hat und wovon keiner was merkt. Und da sagt er, wenn du wirklich an Herrn Jesus glaubst, dann müsste dieser Glaube, schön ausgedrückt, durch die Liebe tätig sein. Ich finde es ein wundervolles Exempel dafür, dieses Mädchen, nicht wahr? Die im Heiden an ihrem Harfenfenster hält und am Wort des Propheten, da könnten sagen, am Wort Gottes. Und nun ist ihr Glaube tätig durch die Liebe, dass ihre Feinde, ihre Bedränger, ihre Gefangenen, nicht wahr, Wächter, so lieb, dass sie sagt, oh, das mein Herr wäre. Ich sagte nicht, ich könnte euch mal einen kleinen Tipp geben, nicht? Ihr werdet doch nicht befolgen. Sondern es ist eigentlich mehr ein Seufzer. Oh, das mein Herr wäre. Was spricht da für ein rührendes Erbarmen mit ihren Feinden raus? Das spürt man was vom Heiligen Geist. Liebe eure Feinde, nicht wahr? Von dem neuen Leben, ja, der Glaube durch die Liebe tätig ist. Sehen Sie, es ist so sehr wichtig. Ich muss einen Moment hierbei stehen bleiben. Dass wir lernen, dass wir durch kein Werk vor Gott gerecht werden können. Unsere Sünden beflecken alles. Wir können vor Gott gerecht werden, nur durch den Glauben an den Heiland, der für mich ein völliges Werk vollbracht hat. Aber das ist in der evangelischen Kirche jetzt so gepredigt worden, dass die Leute geradezu Angst haben vor einem guten Werk und sagen, das ist katholisch. Verstehen Sie? Natürlich, weil ein Katholik sagt, wenn ich was Gutes tue, da habe ich immer schon wieder ein paar Jahre Ablass runter, nicht? Verstehen Sie? Da habe ich ein kleines Plus verdient. Ach, wenn wir doch die schlichte Wahrheit der Bibel kapieren. Gerecht macht mich Jesus vor Gott. Ich brauche nichts dazu zu tun. Aber wenn ich wirklich wiedergeboren bin und ihm gehöre, dem, der mich mit Blut erkauft hat, dann wird dieser Glaube, so sagt Luther, zu einem geschäftigen, lebendigen Ding, das in der Liebe tätig ist. Ist zwar kümmerlich mit unserer Liebe nicht, aber wenn der Glaube da ist, dann möchte man wenigstens gern noch so ein bisschen was dazu tun. Das fällt einem so schwer. Ich muss mal gerade eine kleine Geschichte erzählen von mir selber, zu meiner Blamage, nicht? Ich muss das tun. Und da war ich also jetzt in Gernsbach im Schwarzwald und da konnte ich an zwei Vormittagen morgens in den Schwarzwald reinlaufen. War herrlich. Gehe ich so ganz einsam nach dem Merkur zu, das ist der Berg dabei, nach Baden-Baden zu, von der Rückseite, wo kein Mensch ist. Und da geht dann so ein Fahrsträßchen Berg rauf und da ist eine Schranke, damit da kein, die Autofahrer, die kommen ja wie die Wanzen überall hin, nicht wahr? Dass die Autofahrer nicht rauffahren. Das soll nur für Fußgänger frei bleiben. Und da kommt ein riesen Holzauto runter, dick beladen, so von so Holzfällern. Und das, kurz vor der Schranke begegne ich dem, da schreit der bloß raus, Mensch, da ist ein Schlüssel, schließ mal eben die Schranke auf, dass wir durchfahren können. Da habe ich gesagt, Mensch, wie komme ich dazu? Machst du mal selber auf und bin weitergegangen. Und da hatte ich gedacht, nicht? Ja klar. Und hinterher hatte ich so ein schlechtes Gewissen, denn ging ihm auf einmal hinterher erst auf, wir hatten so Zeit, ging hinterher auf einmal auf, dass für den Mann sehr schwer war, auf diesem etwas schrägen Weg, diese schwere Fuhre anzuhalten. Nicht wahr? Dass er Angst hatte zu bremsen. Und von mir nun diese Bitte, lauf doch mal 100 Meter zurück und schließ die Schranke auf. Und tatsächlich, ich habe drei Nächte lang gedacht, wenn ich doch den Mann erreichen könnte, um zu sagen, also verzeih mir, nicht? Verstehen Sie, es fällt ja nicht immer so auf, wie mir es Gott da gezeigt hat, wie wir so in kleinen Dingen so schrecklich lieblos sein können, nicht? Was so im Vorbeigehen, so im Vorbeigehen. Ich meine, ich erzähle das nicht, um zu sagen, ich bin der Schändlichste von Ihnen, sondern wir sind auf derselben Sünderbank wahrscheinlich, aber ich schaue es nicht. Ich schaue es nicht. Aber immerhin, der Herr rumort dann doch hinterher und der Glaube möchte gern durch die Liebe tätig sein. Und da schämen wir uns vor so einem kleinen Mädchen da. Ne? Vor so einem kleinen Mädchen aus dem Alten Bund, die konnte das besser. Oh, dass mein Herr wäre in St. Maria beim Propheten. Dieser Seufzer, dieser Satz, oh, dass mein Herr wäre, bei dem Propheten Samaria, der würde mit seinem Aussatz losmachen. Den Satz hatte meine heimgegangene Mutter so gern. Und sie hatten oft neutestamentlich zitiert. Wenn sie von so Not in dem Dorf in Hülben oder in Frankfurt vor einer Großstadt hörte, von Menschen, Ehen, die nicht klappten und Menschen nicht fertig wurden, dann hat sie oft so gesäuft, oh, dass er wäre beim Propheten aus Bethlehem. Der würde ihn von seinem Aussatz losmachen. Nicht? Und man muss das ja, so ist es schön ausgedrückt. Ich meine, schöner kann man es gar nicht sagen, wie das hier steht. Geht das nicht so oft im Blick auf andere Menschen? Oh, wenn du beim Heiland wärst, wie wäre dir geholfen? Nicht? Ich meine jetzt nicht, verstehen Sie, beim Heiland selber, wirklich, nicht beim Christentum und nicht, sondern wirklich beim Herrn selber. Wie wäre dir geholfen? Dass dieses Mädchen das so sagte vor ihrer Herrin, das war ein Bekenntnis zum Wort Gottes und zu ihrem Herrn, denn sie wusste natürlich, dass der Prophet nicht losmachen kann, sondern der Herr, dem der Prophet diente. Aber das konnte der Frau nicht lange erklären, verstehen Sie? Und so hat sie dem einen Satz gesagt. Sie hat nicht eine lange Predigt gehalten, es können einem Frauen mit langen Predigten wirklich mit Nerven fallen, nicht? Das hat sie nicht getan. Sie hat den einen Schuss abgefeuert, voll Heiligen Geistes. Jetzt kommt das Dritte. Die ganze Sache ruft auf einmal einen politischen Wirbel hervor. Man soll nicht glauben, dass ein kleines Mädchen, die den Herrn bezeugt, einen politischen Wirbel hervorrufen kann. Aber in der Politik ist alles möglich. Sehen wir uns das eben an. Die Frau nach Ehemann hört das, fragt, was ist das? Ja, wir haben einen Prophet, der dient dem lebendigen Gott. Und dem hat Gott eine Vollmacht gegeben. Und durch den hat Gott sich offenbart, der hat sein Wort. Da müsste mein Herr sein. Was ist da für ein Glaube drin, nicht? Es ist schön, Frau nach Ehemann nimmt das Zeugnis an. Da muss ich Frau nach Ehemann loben. Dass sie nicht sagt, ach, du bist eine dumme Gans, lass mich mit deinem israelitischen religiösen Quatsch in Ruhe. Unsere Götter sind auch da. Sondern sie nimmt das Zeugnis an und sagt ihrem Mann. Und Herr Naeman, der gewaltige Mann, nimmt es auch an. Ach, was wünscht sich ein Pastor mehr als Herr und Frau Naeman, die sein Zeugnis annehmen? Ich bin so glücklich, dass in unsere Bibelstunden und Gottesdienste Leute reingekommen sind, die hier zum Glauben gekommen sind. Dass Naemans Mann und Frau hier reingeraten sind und haben das Zeugnis angenommen. Ich habe auf der Fachkonferenz gesagt, seid bitte beunruhigt, wenn ich neue Gesichter auftauche. Wenn es immer nur dieselben gleichen 5 Gesichter sind. Es müssen Naemans dazukommen, dieses Zeugnis annehmen. Und wenn ich mich nur so im Kreise rumschaue, dann sehe ich eine ganze Menge Gesichter von Menschen, die als rechte Heiden hier in diesen Club hereinkamen, nicht wahr? Und das Zeugnis angenommen haben. Und vielleicht zuerst einfach so, dass sie hörten, da soll eine Hilfe sein. Das trifft mich. Ich brauche eine. Ich brauche eine. Ich danke all denen, die mein Zeugnis angenommen haben. Denn das ist das Schreckliche, dass so schrecklich viele unser Zeugnis nicht annehmen. Darunter hat schon der Prophet Jesaja gelitten. Jesaja 53. Wer glaubt unserer Predigt? Und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Nee? Und so muss man als Prediger des Evangeliums oft seufzen. Wer glaubt unserer Predigt? Aber glauben Sie mir, so arg oft habe ich das nicht gesäuft. Gott hat mich viel Herrliches erleben lassen, Menschen, die das Zeugnis angenommen haben und bekräftigt haben, dass der Herr wahrhaftig ist. Und nun geht der Naeman also zu seinem König und lässt sich Urlaub geben. Der König, dieser König von Syrien, ist blind wie ein Heide. Das ist das Schreckliche, dass die gottlosen Leute oft von christlichen Sachen reden und dabei so einen Quatsch reden, dass es gar nicht zu ertragen ist. Und uns oft aufklären wollen. Passen mal auf, Pastor, ich will Ihnen mal die Sache erklären. Dann geht das los, dann kriege ich einen Quatsch zu hören, dass man weinen könnte, stundenlang weinen, unablässig, nicht? Und dann meinen sie, es wäre eine tolle Aufklärung gewesen, die ich damit gekriegt hätte. Der König von Israel sagt, ich will dir helfen. Ich gebe dir einen Brief an König Israels mit. Der hat so ein bisschen Angst vor mir. Und der Naeman, der ja auch noch nicht viel von geistigen Dingen versteht, hat den Eindruck, das wäre die richtige Masche. Empfehlungsbrief vom König von Syrien steckt er also ein und zieht also nun statt zum Propheten von Samaria zum König Israels. Und sehen Sie, hier beginnt nun die Tour, wo dieser Naeman von einigen kräftigen Irrtümern kuriert wird. Er muss lernen, dass Menschen ihn nicht reinigen können, auch Mächtige nicht. Er kommt zum König Israels und der verzwatzelt nur und sagt, wie soll ich hier sowas können? Lieben Freunde, wenn wir es jetzt mal im doppelten Schriftsinn nehmen, geistlich verstehen, Vergebung meiner Sünden und wirkliche Befreiung kann mir kein Mensch geben. Hängen Sie nicht am Menschen. Kein Seelsorger, kein Psychiater kann mich heilen. Die Menschen rennen heute zu Psychiatern, nicht mehr zum König Israels. Aber was ich da für arme Wracks dann bekommen habe in meiner Seelsorge, nee, das ist unbeschreiblich. Mag da manche Hilfe geben, will ich nicht leugnen. Aber was ich zu sehen gekommen habe, Opfern davon, das ist erschütternd. Erschütternd. Menschen können mir die Heilung nicht geben, die richtige, gründliche, die in Vergebung meiner Sünden vor Gott besteht. Damit werden die Steine von meinem Gewissen weggeräumt. Sünde ist Realität, ist Wirklichkeit. Die Steine kommen nur runter, nicht wenn Psychiater sie ins Licht bringen, da liegen sie immer noch da. Nicht? Sondern wenn sie vergeben sind durch Jesu Blut. Mensch kann mich nicht erretten. Kein Mensch. Schreien Sie nie mehr Heil Meier als Schulz oder sonst irgendwas, nicht wahr? Wie Deutschland mal geschrien hat. Tun Sie es nie. Es ist in keinem anderen Heil. Ist auch kein anderer Name, so sagt Petrus, und im Himmel den Menschen gegeben, darin sie könnten errettet werden, in allein der Name Jesus. Und dieser Naemann hat außerdem einen Haufen Geld mitgenommen. Er muss lernen, dass man die Heilung auch nicht kaufen kann. Da ist also der Milliardär in derselben Lage wie ein armer Bettler. Es erzählt die Bibel, schied vom reichen Mann armen Lazarus. Der Lazarus hatte kein Penny, aber er wurde geheilt. Nicht? Das kann man auch mit Geld nicht kaufen. Es ist rührend, wie der Naemann einen Haufen Geld mitschleppt. Wollen Sie mal eben sehen, hier heißt es, wo war es denn nun die Geschichte da mit dem vielen Geld? Das lockt natürlich heutzutage, nicht wahr? 10 Zentner Silber und 6.000 Goldgulden. Sehen Sie, ich habe natürlich sofort sämtliche Lexika und was es gibt nachgeschlagen, um rauszukriegen, wie viel das nun eigentlich ist. Und das Einzige, was ich erfahren konnte, ist, das Verhältnis vom Goldwert zum Silberwert 13 zu 1 war, nicht wahr? Also jede Ware Gold, die ihr mitnehmen, war 13 mal mehr wert als Silber. Aber das Einzige. Es gibt einige alte Bücher, wo also Geldwert umgerechnet wird. Aber wie wollen Sie heutzutage das in den Markt umrechnen, wo unsere eigene Währung so ist, dass Sie in einem Jahr zum anderen nicht wissen, wie denn eigentlich nun der Wert steht, nicht wahr? Das hängt ja immer am Kaufwert so einer Sache, nicht? Und der war damals eben, das ist nicht festzustellen, auch wenn ich eine Summe nennen würde, verstehen Sie, wie war der Kaufwert? Das ist jedenfalls deutlich, er nahm eine ganz große Summe mit, die 10 Feierkleider, waren das Sonderanzüge oder was, das weiß ich nicht recht. Er nahm jedenfalls noch ein paar Kamelsladungen voll Schätzen mit, denn die Heilung war ihm alles wert. Und er muss erfahren, man kann sie nicht kaufen. Wenn Sie eine schöne Kollekte nachher geben für diesen, für diese Juden, der, also da können Sie sich nichts an Seligkeit dafür kaufen, verstehen Sie? Nur Jesu Blut macht mich zum Kind Gottes. Wenn Sie das opfern, immer nur aus Dankbarkeit für ihn, nicht? Weil er uns sein Leben geopfert hat. Aber erwerben kann ich mir dafür vor Gott kein Blumenkohl. Er muss es erlernen, man kann es nicht kaufen. Jetzt, was hat der Mann gelernt? Selber hat er sich nicht heilen können. Menschen können ihn auch nicht heilen. Kaufen kann man die Heilung auch nicht. Man kann sie nur aus Gnaden empfangen. Das muss der lernen, das erfahren wir dann noch, das hören wir. Aber nun kommt der politische Wirbel. Der König von Samaria, der König von Syrien, lassen wir ihn fertig machen, hat also im Empfehlungsschreiben den König Israels mitgegeben, so ganz doof, du sollst meinen Knecht Naemann heilen. Er hätte ein bisschen besser auf das Zeugnis hören sollen, der Naemann, nicht? Dass es um die Propheten ging. Und nun kommt das typisch Politische. Verzeihen Sie mir mal einen Moment, politisch werden. Der König von Syrien hat überhaupt nicht an Krieg gedacht. Der hat gesagt, wenn mein Ehemann glaubt, er kann eine Heilung finden, dann schreien wir das so, nicht? Darauf erklärt der König Israels, siehst du, der sucht einen Kriegsgrund. Er sucht Ursache an uns. Der sucht einen Grund, Krieg zu führen. Von Krieg war auf der ganzen Front überhaupt keine Rede. Nicht? Da sehen Sie, wie es zwischen Völkern steht. Was das Unglück der Welt ist, das Misstrauen. Das Misstrauen, geschürt durch Presse und Rundfunk und alles Mögliche. Die wollen uns angreifen. Ich erinnere mich, wie ich mal in einem östlichen Staat eine Einladung vom Friedensrat bekam. Der Superintendent sagte, die rufen eben an, Bruder Busch, sagen, los, gehen wir hin, wir gehen überall hin, wo wir eingeladen sind. Geh hin. Ein paar rührende Knaben, die empfingen mich damit wie Getöse. Wäre so eine Tschech-Delegation, war eine Tschech-Delegation, so ein komischer Bischof, nicht? So ein Friedenstaube von Picasso hier am Rock. Und dann unterhielten wir uns sehr nett und gebildet, nicht wahr? Betonten unseren gegenseitigen Abscheu von Atombomben und ähnlichen Dingen. Und dann also gab es auch eine feierliche Zeremonie, die dieser Friedensrat hervorrief. Wir standen alle auf, jeder bekam so ein komisches Glas von diesem rumänischen Wein, der eine Fliege von der Wand fallen lässt. Und dann hielt er also eine Rede, nicht wahr? Wir wollten doch nun und so weiter. Und dann Und ja, dann muss er souverän sprechen. Der hat also herrlich, der konnte 5 Minuten lang einfach vielen Worten nichts sagen, was soll er sagen. Und dann juckt es mich einfach doch mal zu sagen, was ich denke. Da sage ich, pass auf. Gestern marschierten 2 Stunden lang Soldaten an meinem Fenster vorbei. Maschinenpistolen an. 2 Stunden lang. Können Sie denken, dass mir als Friedensfreund das sinnlos aufgeregt hat? Die wurden bleiben. Die wollten was sagen, sagen, Moment, ich bin noch nicht fertig. Wenn, die würden sagen, die kämpfen also nicht mehr für den Frieden. Wenn ich jetzt einen Offizier frage, wie könnt ihr dauernd sagen, wir kämpfen für den Frieden und uns und 2 Stunden lang hier vor einem Friedensfreund Soldaten paradieren lassen, nicht? Dann werden die Offiziere mir sagen, das ist nur Verteidigung, wir müssen uns verteidigen gegen die Aggression der Kapitalistenstaaten. So sein. Wenn ich jetzt zu Straußenoffizieren gehe, und so, was soll dieser ganze Quatsch hier Geld ausgeben? Sinnlos für Maschinen, die im Jahr veraltet sind. Was soll der Unsinn? Dann werden die sagen, ja, was, du lebst auf dem Mond? Wir müssen uns schützen vor den roten Angriff. Und sehen Sie, davon lebt die Welt. Einer traut dem anderen. Und aus dem Misstrauen kommt die Angst. Und so treiben wir uns in sinnlose Rüstungen hinein. Verstehen Sie, das war mir so interessant, wie diese ganz moderne Geschichte hier auf einmal da. Und überhaupt nichts los. Seht ihr, wie er Ursache sucht an uns. Was hat er sich dabei gedacht, der König von Syrien, nicht? Und sehen Sie, da meine ich, Kinder Gottes sollten sich da einfach mal nicht beteiligen dran. Also einfach nicht beteiligen. Können Sie mich für einen Schwärmer halten, aber ich kann es nicht mehr. Nee, ich kann nicht glauben, dass eine Hälfte der Welt schlecht ist und die andere gut. Kann ich einfach nicht glauben. Nee? Ich an meinem Teil, weil ich dem Herrn vertraue, möchte ich mich nicht in Hass gegen Menschen reinjagen lassen. So, hier sehen wir die Anfänge von schrecklichen Kriegen, nicht wahr? Das ist das grausame Misstrauen. Übrigens nicht nur zwischen Völkern, sondern auch zwischen Menschen. Glauben Sie mir, die Hälfte Ihrer Kräcke, die Sie haben, sind völlig sinnlos, nur aus dem Misstrauen geworden. Diese Nachbarin, die Michigan, die wollte gar nicht. Sie haben es nur gemeint und da war der Krach da, nicht? Misstrauen ist eine gefährliche Angelegenheit, nicht? Ich sage nicht, wir sollen blindlings jedem Heini vertrauen, sondern ich sage, wir sollen Misstrauen haben, ja? Wir sollen mit dem Bein am Boden bleiben. Nun steht der arme König Israels da. Wollen Sie in die Lage des Naeman versetzen? Er ist mit so großem Vertrauen gekommen. Und da steht vor ihm ein König, der sein Gewand zerreißt und zetert, es gäbe jetzt Krieg, nicht? Und er denkt an die kleine Magd, die so was Schönes gesagt hat. Und der ganze Sache wäre schrecklich schief gegangen, wenn der Prophet nicht geredet hätte. Damit schließe ich, dem ich bloß eben lese. Bitte, Vers 8. Da das Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, dass er inne werde, dass ein Prophet Gottes in Israel sei. Ist das nicht herrlich? Aber dann machen wir nächstes Mal weiter.